Wir hören einen Abschnitt aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er, schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben soeben den ersten Teil des Sonntagsevangeliums vom vergangenen Sonntag gehört, den ersten Teil des Berichtes von der Tempelreinigung durch den Herrn. Vielleicht erstaunt uns das ein wenig, sodass wir sagen müssen, auch, was soll denn das mit einer Bußandacht zu tun haben? Außerdem ist es noch so gewalttätig. Aber wesentliche Punkte habe ich bereits in der Sonntagspredigt ja schon angeschnitten. Ich habe am Sonntag davon gesprochen, dass eben auch bei uns in unseren Breiten die Kirchen und die Kathedralen, die Dome eigentlich gar nicht mehr als Gotteshäuser empfunden und anerkannt werden als Orte der Präsenz Gottes, der leibhaftigen Präsenz des eucharistischen Herrn und damit eben auch als heilige Orte. Wenn ich diesen Text noch einmal ausgesucht habe für eine Bußandacht, dann im Hinblick darauf, dass ja Tempel Gottes nicht nur die katholischen Kirchen sind, sondern dass wir selbst Tempel Gottes sind. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind? Dass wir selbst geheiligt sind, so sehr geheiligt durch das Sakrament der Taufe, dass Paulus in seinen Briefen die Adressaten, nämlich die Gläubigen der einzelnen Gemeinden, an welche er auch immer schreibt, sie ohne weiteres als Heilige ansprechen kann. Allein das ist schon einmal wichtig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sich das bewusst zu machen im Hinblick auf sein eigenes Denken, sein eigenes Reden, sein eigenes Tun und die Vereinbarkeit meines Denkens, Redens und Tuns mit dieser meiner Heiligkeit. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes, denn der Geist Gottes wohnt in euch. Und so ist es auch wichtig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass nicht nur da, wo sich der Misthaufen eben angesammelt hatte, wie im Tempel damals, dass da eben ausgefegt und ausgeputzt und mal gründlich reine machen gehalten wird, durch Christus selbst, weil es ja die, die den ganzen Misthaufen da verursacht haben, nicht selbst auf den Gedanken gekommen sind, das war zu tun, dass auch wir schauen müssen, wie sieht denn der Tempel meines Herzens aus? Wie sieht denn der Tempel meiner Seele aus? Ist das wirklich noch dieses lichtvolle Haus, in dem der Heilige Geist wirklich wohnen kann, in dem er sich ausbreiten kann, in dem er Platz hat, aus dem heraus er mich selbst leiten und durch mich hindurch schalten und walten kann in seinem Sinn? Oder ist da alles bei mir oder vieles eben auch blockiert? Wie geschmeidig bin ich denn eigentlich für den Heiligen Geist, der in mir wohnt? Wie tauglich bin ich denn als sein Instrument? Und was hindert die Tauglichkeit? Was hindert meine Geschmeidigkeit? Die Unheiligkeit. Und damit ist noch etwas anderes verbunden mit dieser Heiligkeit. Ich habe das heute Morgen einmal angesprochen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist nämlich der Stolz. Und jetzt einmal, auch wenn wir in der Bußandacht sind, der Stolz in einem durchaus guten und in einem positiven Sinn. Weil das ja ein Stolz wäre auf Gott hin. Ein Stolz auf unseren Erlöser, ein Stolz auf sein Kreuz, weil nur durch den Erlöser, nur durch sein Kreuz, nur vom lieben Gott her, durch sein Erlösungswirken, ich so hoch erhoben bin, über die Welt hinausgehoben, himmelweit, dass ich schon Mitbürger der Heiligen und Hausgenosse Gottes bin. Dass ich zwar noch in diesem Leibe über diese Welt gehe, aber doch weiß, dass meine Zeit hier begrenzt ist und dass es dann nicht etwa, wie es so scheinen mag, halt alles ein Ende auf einem Friedhof findet, vorläufig in einem Grab, das dann auch wieder eingeebnet wird nach einiger Zeit, sondern dass ich in mir den Heiligen Geist trage, das heißt göttliches Leben und weil göttliches Leben, unsterbliches Leben, dass ich sozusagen, obwohl noch in dieser Welt, obwohl noch meinen physischen, natürlichen Tod vor mir, den eigentlich schon überschritten habe, auf das ewige Leben, weil das schon in mir steckt aufgrund der Taufe. Sofern ich dieses Leben eben nicht schon ausgelöscht habe, indem ich gerade auch durch eine schwere Sünde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, den Heiligen Geist vor die Tür gesetzt hätte. Eine schwere Sünde müsste nämlich unbedingt zur Vergebung auch gebeichtet werden. Schwer wäre dann eine Sünde, wenn man sagen müsste, da wäre ich sehr, sehr tief verletzt, wenn mir so etwas angetan würde von jemandem, was ich eigentlich Gott angetan hätte. Und da braucht gar nichts Spektakuläres zu passieren, gar nicht. Einfach nur schon, dass man als Heiliger, als solcher, der so hoch von Gott schon erhoben ist, so hoch ausgezeichnet ist, so hoch talentiert ist, dass der total in der Welt aufgeht, in der Welt verwurzelt ist, dass er von der Welt her seine Maßstäbe nimmt. Unser Herz, unsere Seele, als Tempel des Heiligen Geistes. Und so ist gerade die Fastenzeit nicht nur, aber vorzugsweise doch innerhalb eines Kirchenjahres die Zeit, wo wir sozusagen unsere Herzen zerreißen sollen, wie wir es am Aschermittwoch hören in der Lesung aus dem Propheten Joel. Kehrt um zu mir mit ganzem Herzen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Nicht äußerliches Gemächte, sondern dein Herz ist das Entscheidende.
Das Herz ist sozusagen dein Personkern. Ist das Herz intakt? Ist das Herz gesund? Ist der ganze Kerl gesund? Ist im Herz Fäulnis oder ist es faul? Dann ist der ganze Kerl eigentlich schon verfault oder todkrank oder überhaupt tot. Und so ist es auch ganz selbstverständlich, dass im Herzen die wesentlichen Grundveranlagungen des Menschen auch situiert sind. Sozusagen seine Grundhaltungen. Diese Haltungen, aus denen heraus er schon denkt, aus denen heraus er spricht, aus denen heraus er erst recht dann handelt. Das alles kommt aus dem Herzen des Menschen. Ist dieses Herz gesund? Weil dann auch die Grundhaltungen gesund sind, weil die Gott wohlgefällig sind, weil in diesem Herzen die Tugenden, ein Wort, das heute praktisch kaum noch in der Kirche zu hören ist, aber ein wichtiges Wort, die Tugenden ihren Sitz haben, dann kann da nur Gutes auch herauskommen im Denken, im Reden und im Tun. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nichts kommt aus dem Menschen raus und es kann ja gar nichts aus dem Menschen herauskommen, was vorher nicht schon drin ist. Ist in einem Menschen das Gift, dann ist halt alles vergiftet. Und ist da wirklich der Sitz des Heiligen Geistes, dann ist alles eben auch erfüllt oder getragen und geformt und gesteuert und geleitet, befruchtet vom Heiligen Geist und ist dann auch zugleich nützlich und gedeihlich, fruchtbar und erfreulich für die Umwelt. Das Entscheidende ist also, dass wir unseren Blick richten auf den Tempel, der wir selbst sind, auf den Tempel unseres Leibes, der in der Taufe zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht worden ist und der uns selbst geheiligt hat so sehr, dass wir als Heilige nicht unumkehrbar, aber solange wir wirklich Tempel des Heiligen Geistes sind, schon bezeichnet werden können. Die Fastenzeit will da nichts anderes, als dass wir darauf achten. Und wo wir dann merken, aha, da sind die dunklen Ecken, da gibt es wirklich Anhäufung von Fäulnis, da gibt es Abfall, sage ich einmal so im Umweltjargon, dass wir dann sagen, aha, ich habe das neu erkannt und das muss ich dann entsorgen lassen, gerade auch durch das Bußsakrament und im Bußsakrament durch den lieben Gott, indem ich das auch bekenne, sozusagen den Abfall und den Sperrmüll in meinem Herzen vor die Tür stelle. Beichte heißt nichts anderes als bekennen und bekennen ist nichts anderes als offenbaren und das können Sie umweltmäßig einmal in diesem Bild darstellen. Ich hole meinen Sperrmüll aus dem Keller und stelle ihn vor das Tor und dann wird er abgeholt und entsorgt. Das ist eigentlich, wenn ich es mal in diesem, wenn auch sehr ungewohnten Bild vielleicht einmal mit dem Ruhsakrament so vergleichen darf. So wollen wir uns einfach jetzt einmal in der Gewissenserforschung auf diese Grundhaltungen besinnen. Diese Grundhaltungen, deren Sitz unser Herz ist, der Tempel des Heiligen Geistes. Wie steht es eigentlich um meine Gottesliebe? Welche Rolle spielt Gott in meinem Alltag? Nicht überhaupt in meinem Leben, sondern in meinem Alltag. Denke ich überhaupt jeden Tag an ihn? Ist er mir so präsent, dass ich sage, ich will eigentlich alles, was ich tue oder eben auch lasse, zu seiner je größeren Ehre und Verherrlichung tun oder lassen? Soll alles so von mir gemacht oder unterlassen werden, dass er seine Freude hat? Und das können die allerbanalsten und alltäglichen Dinge sein. Und wenn es bloß Kartoffelschälen ist oder sonst irgendein Dienst, dann ich sage, selbst das soll zu seiner größeren Ehre geschehen. Dann werde ich es noch einmal anders machen, wenn ich es aus Liebe zu ihm tue, als wenn ich es lieblos tue, auch wenn es dann auch irgendwie erledigt ist. Das Herz als Tempel des Heiligen Geistes. Wem gehört eigentlich mein Herz? Woran hängt mein Herz? Gehört es ihm? Ganz. Ganz ungeteilt. Das ist das Wesentliche. Nicht so ein bisschen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sehen Sie, mir drängt sich schon seit vielen, vielen Jahren so der Eindruck auf, da gibt es also Leute, und das ist ein wahnsinnig hoher Prozentsatz, auch gerade von Getauften, wohlgemerkt, für die ist Gott eine Nullnummer, total. Interessiert sie gar nicht. Sie leben, als gäbe es Gott überhaupt nicht. Dann gibt es einen schon relativ kleinen, um nicht schon zu sagen geringen Prozentsatz, die dann wenigstens dem lieben Gott noch so ein bisschen was zukommen lassen. Und da ist die Frage, ist das wirklich so, dass man sagen kann, genügend Ausdruck meiner Gottesliebe? Wenn ich das so deutlich sage, deswegen, weil die Gefahr so groß ist, dass man sagt, na ja, ich gehe ja immerhin auch sonntags in die Kirche. Wie viel Millionen interessiert das ja gar nicht, wie ich eben so die eine Kategorie ja einmal beschrieben habe. Wenn ich dem lieben Gott ungeteilt mein Herz schenke, dann ist er sozusagen derjenige, in den ich verliebt bin. Und dann kann ich trotzdem, das braucht keiner irgendwie groß zu merken und das braucht auch keinem zu erzählen, da kann ich meine Alltagsgeschäfte nachgehen und kann trotzdem sagen, Christus ist meine große Liebe. Auch wenn ich verheiratet bin, da werde ich meinem Ehegatten überhaupt nicht untreu dabei. Der Heiland, meine große Liebe. Meine Freude, Jesus, meine Freude. Oder ist es nur eine lästige Pflicht? Sonntagsgebot, eine lästige Pflicht? Ein wichtiges Kennzeichen ist auch, woher ich meine Handlungsmaximen eben nehme. Aus welchen Wurzeln heraus denke ich, entscheide ich, rede ich, handle ich? Sind das die Maximen der Welt? Das, was man hört, was die Mehrheit tut, was sie allen machen? Also ich mache es doch all. Liebe Brüder und Schwestern, das ist kein Kriterium für die Wahrheit und die Richtigkeit dessen, was man tut. Die Mehrheit ist kein Wahrheitskriterium, überhaupt nicht. Die Mehrheit ist noch nie in der Wahrheit gestanden und die Wahrheit war noch nie mehrheitsfähig. Ich könnte auch sagen, integriere ich den lieben Gott in mein Weltprogramm? Integriere ich, ist ja viel die Welt, die Rede heute von Integration, Gott in Welt, was grundfalsch ist, dass ich einfach dann Welt leben würde, wo der liebe Gott dann mal so noch eine Nische bekommt, oder integriere ich die Welt in Gott? Das heißt, Gott spielt die erste Rolle. Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine fremden Götter neben mir haben, auch nicht die Welt. Die Welt steht unter mir, Gott, und nicht neben mir und schon gar nicht über mir. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich dulde nicht, dass das, was ich geschaffen habe, und was ich mir überhaupt nur verdankt, dass das mir gleichgestellt wird. Dass die Schöpfung und das Geschöpf mir, dem Schöpfer, gleichgestellt wird. Oder sogar noch, wie es oft genug geschieht. Auch bei Leuten, die sich noch irgendwie kirchlich gebunden fühlen, sogar der Vorzug gegeben wird. Weil sie eben den lieben Gott in ihr Weltprogramm zu integrieren versuchen. Und man kann auch noch heute oben in die Kirche gehen, sonntags oben so ein bisschen angehängt, dauert dann auch nicht so lang. Wie sieht es aus? Und dann beziehe ich mich wieder auf meine Sonntagspredigt mit der Sonntagsheiligung. Ist Sonntag wirklich der heilige Tag, der Gott vorbehalten ist? Oder ist er nur ein Tag für die Freizeit, wo ich mein Freizeitprogramm sozusagen lebe? Erfülle ich Gott gegenüber bestenfalls meine Pflicht, um ihn dann wieder ganz schnell los zu sein? Wie viel Zeit nehme ich mir überhaupt für den lieben Gott? Er ist der Heilige. Er hat mich geheiligt. Über die Welt hinausgehoben, himmelweit. Wie kann ich mich als Mitbürger der Heiligen und Hausgenosse Gottes eigentlich noch in der Welt festmachen? Die Welt hat für mich sozusagen Asche zu sein. Da bediene ich mich halt der Welt so gut, ich muss halt irgendwie leben. Fertig ab. Mehr nicht. Mehr bedeutet sie mir nicht, die Welt. Und wenn ich heute diese Welt verlassen muss, in Gottes Namen weg, denn der Herr hat doch für mich Wohnungen, eine Wohnung vorbereitet im Himmel. Wenn ich weggehe, dann um eine Wohnung für euch vorzubereiten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich kann von Ihnen allen ohne weiteres etwas mit letzter Sicherheit behaupten, und das sage ich Ihnen jetzt, dass für Sie alle da oben eine Wohnung vorbereitet ist, die nur darauf wartet und leer steht, damit Sie sie nach dem Tod auch beziehen. Die Wohnung ist schon da. Die Wohnung ist nicht Ihr Grab. So großartig sowas. Nicht die Welt hat das für Sie vorbereitet, die kann das nicht. Nur der liebe Gott. Ist mein Herz noch in der Welt verwurzelt? Häng ich noch an der Welt? Oder habe ich den notwendigen Abstand, die Distanz zu all den Dingen? Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht, sagt Johannes. Auch die Frage, lebe ich eigentlich zielgerichtet auf Gott hin und auf die Ewigkeit? Ich könnte jetzt auch sagen, auf diese himmlischen Wohnungen, die schon alle eingerichtet sind. Mein Quartier ist schon fertig da oben. Bin ich mir eigentlich auch bewusst, dass ich selbst durch die Sakramente, gerade auch durch die Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie, hochtalentiert bin? Und einmal auch für diese Talente und wie ich davon Gebrauch gemacht habe, für die Fruchtbarkeit, Gott Rechenschaft ablegen muss. Bezeuge ich eigentlich den Glauben in meiner Umwelt oder schäme ich mich oder habe ich Angst, dass ich vielleicht belächelt werde, bespöttelt werde? Glaubst du wohl auch noch an den Weihnachtsmann? Ja, ich glaube daran. Und es wäre auch gut, wenn du, der du dich jetzt so erhaben gibst, so aufgeklärt, so gescheit, wenn du auch an ihn glauben würdest. Denn dann wärst du wirklich weise. Schwimme ich mit dem Strom der Welt? Lasse ich mich im sogenannten Mainstream einfach mittreiben oder treffe ich meine Entscheidungen von Gott her nach seinen Prinzipien und Maximen und sage, da ist Widerspruch angesagt, ohne mich? Habe ich eigentlich Angst vor den Leuten? Oder fürchte ich Gott, Gottesfurcht oder Menschenfurcht? Was zeichnet mich da aus? bin ich als Christ sicher, selbstbewusst, im guten Sinn sage ich noch einmal, stolz? Bin der Heilige. Ich habe die steilste Karriere gemacht in der Taufe, die man überhaupt machen kann. Was kann mir die Welt noch bieten? Was sind sie? Heiße Doktor, heiße Magister. Ich habe es zum Bürgermeister gebracht oder zum Landrat. Ist doch egal. Ich bin Christ. Was ist das alles, was man in der Welt werden kann, im Vergleich zu dem, was wir schon durch Gott, ohne das Schwarze unter dem Nagel zu tun, geworden sind? Bin ich eigentlich Gott dankbar für alles? Auch wenn er mir Unangenehmes, vielleicht sogar Schmerzhaftes und Leidvolles schickt? Oder mache ich Gott Vorwürfe? Versuche ich mit Gott zu rechnen. So, ich mache das und das und das. Und jetzt erwarte ich aber auch von dir, dass du mir meine Wünsche erfüllst. Ist Gott für mich sozusagen ein Händler? Oder verstehe ich mich als sein Glied, Glied seines Leibes, Organ seines Leibes, das ihm einfach zur Verfügung steht? Ist mir klar, dass ich Gott immer mehr gehorchen muss als den Menschen? Das würde auch heißen, unter Umständen in staatlichen Gesetzen. Da, wo der Staat etwas, und wer auch immer, das sind auch Menschen, die Parlamentarier sind auch nur Menschen, etwas von mir verlangen würde, was den Geboten Gottes widerspricht, dann müsste ich das verweigern. Dann darf ich das nicht tun. Glaube ich eigentlich, dass das, was die Kirche zu glauben lehrt, alles ohne Einschränkung? Das heißt, die von Gott durch seine Kirche geoffenbarte Wahrheit. Glaube ich vor allen Dingen und an erster Stelle auch einmal an die leibhaftige, reale, wirkliche und wahrhaftige Auferstehung der Toten mit Leib und Seele. Halte ich das Heilige wirklich heilig? Oder mache ich auch mit, wenn das Heilige profanisiert wird und wenn ich nur da applaudiere oder mich nur als Zuschauer daran beteilige? Beispielsweise, wenn also mit der Klobürst die Leute besprengt werden, sowas erlebt man ja auf so lustigen Events, lustig mal in Anführungszeichen, auf der Fasnacht, auf der Kapp, wenn der Kappwasch verbrennt wird, nur beispielsweise. dass Heilige nicht den Zeugen vorschmeißen, steht in der Heiligen Schrift. Eine todernste Sache. Gott lässt seiner nicht spotten. Gott lässt seiner nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wie ist eigentlich mein Verhältnis zu den Mitmenschen? Ist mir der Mitmensch genauso viel wert wie ich? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Bin ich unparteilich oder bin ich parteilich? Schon in dem Sinn, dass ich immer an der ersten Stelle stehe und an zweiter Stelle die, die mir sympathisch sind. Und an dritter Stelle dann die, die mir nicht so sympathisch oder vielleicht sogar unsympathisch sind, gibt es da sozusagen so eine Hierarchie unter meinen Mitmenschen. Der Feind darf uns ja nicht weniger gelten als uns selbst. Nicht, dass wir das Böse, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gut nennen. Das dürfen wir nie. Auch das wäre eine Frage. Nenne ich das Böse gut? Oder auch das Gute böse? Oder sage ich nur was gut ist gut und was böse ist böse? Egal wer das tut, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Unterscheide ich zwischen dem Täter und der Tat. Den Täter darf ich nicht verurteilen, den muss ich lieben. Bei der Tat darf ich und muss ich sehr genau hingucken, ob das jedenfalls nach dem äußeren Erscheinungsbild okay ist oder ob ich aus christlichem Gesichtspunkt und nach christlichen Maßstäben sagen muss, so nicht. Das ist zumindest mal grenzwertig, wie das heute heißt, oder dass man sogar sagen müsste, hier ist die rote Linie ganz klar überhaupt überschritten. Bin ich bereit, jedem von Herzen zu verzeihen, von dem ich auch nur meine, da sind wir beim heutigen Tagesevangelium, dass er mir irgendwo etwas schuldig geblieben ist. Wie oft muss ich meinem Bruder verzeihen, wenn er sich gegen mich versündigt hat, fragt Petrus den Herrn heute im Evangelium 7-mal. Und da sagt der Herr, nein, mein lieber Petrus, nicht 7-mal, 77-mal. Gibt es Menschen, mit denen ich im Unfrieden lebe und vielleicht deswegen noch im Unfrieden lebe, weil ich die Versöhnung blockiere? Versöhnung ist immer auch eine Sache von Zweien. Ich sage das deswegen so deutlich, weil ich da auch schon mal so nach einer Bußandacht drauf angesprochen worden bin. Ja, wenn aber die andere Seite doch sich bockbeinig stellt und diese Versöhnung verweigert, und dann sage ich den Leuten, wenn sie zu dieser Versöhnung bereit sind und diese Versöhnung nur deswegen nicht zustande kommt, weil der andere blockiert, weil der auf seinem Recht oder vermeintlichen Recht besteht, dann sind Sie aus dem Schneider. Dann liegt es nicht mehr an Ihnen. Der andere ist ja genauso aufgefordert zur Versöhnung, nicht nur Sie. Gibt es Leute, mit denen ich so gar nicht kann? Und wie verhalte ich mich ihnen gegenüber? Wenn sie mir auf der Gasse begegnen, stelle ich mich an denen vorbei? Oder sage ich ihnen trotzdem freundlich, guten Tag, grüß Gott oder wie auch immer? Bin ich selbstkritisch oder suche ich die Schuld bei anderen? Es gibt ja Leute, diese Erfahrung habe ich leider auch schon machen müssen, da werden die Schuldigen schon von vornherein ausgeguckt, wenn dann irgendwas schief geht, damit gleich feststeht, von vornherein feststeht, wer der Sündenbock ist. Das ist natürlich ganz schlimm, so etwas. Oder sage ich, tja, da liegst du selbst schief. Das musst du dir jetzt mal in aller Demut eingestehen. Das war nicht gut, was du da gemacht hast. Bin ich in der Lage, und tue ich es auch, mich bei meinen Mitmenschen zu entschuldigen, wenn ich ihm Unrecht getan habe? Es gibt eine schlimme Praxis, um nicht zu sagen, eine schlimme geistliche Krankheit, der vor allen Dingen die Männer sehr leicht unterliegen, gerade die Ehemänner. Erfahrungsgemäß fällt es Ehemännern wahnsinnig schwer, sich bei ihrer Frau zu entschuldigen. Wahnsinnig. Die tun dann immer so, als seien sie im Recht. Die Böse ist dann immer die Frau. Schlimm, schlimm, schlimm. So Macho-Gebaren, wo man Stärke und Macht ausspielt und sie nachher in der Regel dann immer der Frau dann auflädt. Die ist dann die Böse. Wenn die nicht, wäre ja die Welt und der Hausfrieden noch in Ordnung. Aber weil die. Wie oft habe ich das schon erlebt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Wie oft? Furchtbar. Und da gehen auch die Ehen nicht selten dran kaputt. Ich selbst, wie steht es eigentlich um meine Selbstdisziplin? Geschwätz. Babble ich gern, babble ich viel. Babble ich gern über die anderen Leute. Und was babble ich dann da? Muss ich überhaupt babble? Kann ich schweigen? Halte ich eigentlich die Stille aus? Ich habe den Eindruck, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass es für viele Menschen eine furchtbare Qual ist, zu schweigen. Das erlebe ich beispielsweise auch hier, wenn wir beispielsweise nach einem Gottesdienst, sei es eine heilige Messe, sei es auch Andacht, Vesper, dann zur Bittprozession gehen oder auf den Friedhof gehen und da in Prozession, dass die Leute sich draus versammeln vor dem Türchen. Wenn ich dann rauskomme, das Jahrmarkt. Und bis sie dann wieder still sind, musste manchmal da schon ganz forsch dazwischen fahren. Dann sage ich, jetzt sind sie endlich still. Da fangen wir an zu beten, da geht das Trala immer noch weiter. Da fragt man sich, wofür sind die Leute dabei? Halte ich also Schweigen aus oder kriege ich dann die Platzangst? Wie gebrauche ich die ganzen Kommunikationsmittel, sage ich mal, angefangen schon beim Fernseher, aber auch Internet, Handy, Smartphone und wie der ganze Kram da heißt. Ich kenne mich da also nicht aus, weil ich das ganze Zeug nicht habe. Aber wissen Sie, wenn ich so die Leute draußen sehe, in der heute wieder gesehen, eine junge Mutter mit dem Kinderwagen, mit der einen Hand schiebt sie den Kinderwagen, mit der anderen Hand das Handy am Ohr und läuft dann darum. Da habe ich gedacht, arme Frau, ne? Was bist du doch so aschgeplagt? Wie sieht es aus mit dem Maßhalten im Essen, Trinken, Geld ausgeben? Bin ich geizig oder verschwenderisch? Bin ich neidisch vielleicht? Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen Geiz und Neid, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Der Geiz will alles zusammenhalten für sich. Und der Neid, dem tut's leid, dass der andere was hat, was ich nicht habe. Bin ich eigentlich dankbar für den Reichtum, den mir der liebe Gott gegeben hat? Kenne ich eigentlich meine Reichtümer, die mir Gott gegeben hat? Schätze ich meine Talente, sodass ich damit froh bin und zufrieden? Und dem anderen gut sein lassen kann, was er hat, mich mit dem freuen kann, mit dem, was er hat? Habe ich in meinem Herzen Frieden? Bin ich sogar vielleicht fröhlich, ausgeglichen, richtig im Herzen? Oder bin ich getrieben, gehetzt, gestresst? Bin ich ein echter Kerl mit lauterer Gesinnung, wahrhaftiger Gesinnung, aufrichtig, zuverlässig, so ein richtig echter Kerl ohne Falsch, rein lauter? Oder versuche ich irgendwo halt doch immer wieder auf meinen Vorteil zu spekulieren? Bin ich berechnend? Nutze ich Versehen oder Fehler anderer Menschen zu meinem eigenen Vorteil? Unterlasse ich bei meinen Mitmenschen alles, was auch ich selbst nicht möchte? verstehe ich mich eigentlich als Sünder, der immer auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen ist? Nehme ich die Sünde ernst? Heute in der Lesung, heute Morgen aus dem Buch Daniel, da ist so deutlich geworden, die Sünde ist eigentlich eine Schande für den Menschen, der er sich schämen muss. Wofür schäme ich mich? Und vor wem schäme ich mich? Schäme ich mich vor den anderen Leuten oder auch vor Gott für meine Sünden? Ist mir der Kaffeefleck auf den Tischdeck peinlich oder ist mir die Sünde peinlich? Öffne ich mich der Barmherzigkeit Gottes, um sein Geschenk der Barmherzigkeit auch entgegenzunehmen? Gerade auch im Bußsakrament. Lassen wir es einmal so weit.